Willkommen zum Run-Sideline-Report. Ich glaube, das ist unsere sechste Folge. Aber eigentlich können wir uns umbenennen, Icke.
Ja?
Weil heute Morgen ist was passiert, was für dich alles verändert hat.
Absolut, absolut. Taylor Swift. Jetzt haben wir abgeschalten. Darüber sind wir uns im Klaren. Taylor Swift. Ich sag's nochmal. wird im Podcast zu Gast sein von Travis Kelce. Und zwar, um dort ihr neues Album zu announcen. Also sie hat's schon announced. Man hat einen Teaser gesehen, wo sie das Albumcover rausnimmt, alles noch hart geblurrt und scheinbar gibt's eine Webseite, die in 2 Stunden 25 irgendwie auf angeschaltet wird, wo ein Countdown runterläuft. Aber ich habe auf jeden Fall diesen Clip gesehen. Heute Morgen und habe das sofort in die Gruppe für diesen Podcast gepostet und habe gesagt, TS12, Leute, wir werden über Taylor Swift sprechen. Leider ist der, weshalb ich das angeteast habe, nicht da, denn er ist im Urlaub. Falls ihr euch wundert, wo ist Mathis Oberbach?
Wo ist Mathis Oberbach?
Ja.
Ich wundere mich.
Sag du mal.
Nee, ich frag dich.
Ja gut, er ist im Urlaub. Ich will nicht verraten, wo er ist, weil vielleicht ist er da sensibel mit seinen privaten Daten. Aber der hat eine Woche frei, ist unterwegs mit Menschen, die ihm lieb sind. Und deshalb hat er auf Menschen, die ihm nicht so lieb sind, verzichtet, nämlich auf uns. Und ist so. Er ist nicht da und ich hatte das vergessen. Und der einzige Grund, warum Taylor Swift und Mathis für mich verknüpft sind, ist, dass Mathis sehr, sehr früh in der Beziehung, also nach 2 Wochen, vor 2 Jahren im Sommer
von
sagte.
Eurer Beziehung? Oder?
Die von Taylor. Aber unsere Beziehung hat seitdem eine neue Richtung genommen, würde ich sagen. Weil das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir so weit auseinanderstehen. Denn er sagte, das ist alles nur ein Mediengag. Die sind in 3 Wochen wieder auseinander. Und ich habe gesagt, nein, es ist die wahre Liebe. Und Mathis musste mir schon mehrere Eis spendieren, weil immer wieder, wenn neue Milestones in der Beziehung erreicht werden, gehe ich hin und sage, Mathis, 3 Wochen hat nicht ganz funktioniert, wir gehen auf die 3 Jahre zu. Und Taylor Swift macht ihren ersten Podcast-Auftritt ever, ist für mich ein Milestone sondergleichen. Und deshalb hat heute das gewesen, was ich Mathis schön auf die Stulle geschmiert habe. Wie hast du davon erfahren oder wie hat es dich beschäftigt?
Ich habe heute Morgen, als ich aufgewacht bin, deine Nachricht gesehen und musste erstmal TS12 googeln. Ich muss gestehen, ich bin nicht der allergrößte Swiftie.
Was?
Habe das Reel dann aber auch relativ schnell zu sehen bekommen. Da kommt man ja nicht dran vorbei. Was ich interessant finde, ist für dich, ich muss dich ja jetzt outen als kleiner Swiftie.
Absolut, absolut.
Du bist ja immer Fan von einfach Popstars, würde ich mal sagen. Von Leuten, die einfach gute Musik machen.
Popkultur oder, generell und da sind halt Popstars, egal welcher Couleur, also welche Musikrichtung, immer wichtig für mich.
Ja. Deswegen überrascht es mich ein bisschen, dass für dich der große Takeaway nicht ist, dass Taylor Swift ihr neues Album rausbringt, sondern dass sie in einem Podcast auftritt. Warum ist das so besonders?
Ja, weil ich war beim Taylor Swift-Konzert im letzten Jahr und habe der Freundin, mit der ich da war, sofort diesen Trailer gezeigt, wo sie da sitzt und sagt, du hast einen tollen Pullover an. Und dann sagt er, es ist die Farbe deiner Augen, Baby. Und dann sagt sie, we're about to do a fucking podcast. Und ich habe ihr das weitergeleitet und habe gesagt, das ist doch das erste Mal, dass sie in einem Podcast ist. Wenn die beiden heiraten und sich dann scheiden lassen, dann werden wir den Geldwert erfahren vom ersten Podcast-Auftritt von Taylor Swift ever. Das war für mich wirklich sofort das allererste, was mich daran interessiert hat. Und das Album werde ich mir dann auch später anhören, aber ich steige manchmal ein bisschen später ein, weil ich will meine Routinen nicht brechen. Ich habe meine Playlist vom Konzert, die höre ich wirklich sehr, sehr häufig. Dann schauen wir mal.
Okay, aber dich interessiert mehr der Geldwert von Taylor Swifts ersten Podcast-Auftritt als ihr neues Album.
Okay. Ja.
Du hast immer einen besonderen Blick auf Dinge.
Darüber wird es auf jeden Fall Werte geben, wie sehr dieser Podcast, der ja sowieso schon, also über die Sportgrenzen hinaus, ja. New Heights ist ja über die Sportgrenzen hinaus erfolgreich.
Ja.
Und das wird ihn nochmal, also das hebt ihn auf ein Level, wo Good Morning America wird jetzt gerade ungefähr seine Sendung damit aufmachen und sagen, you can see her dropping her new album in the New Heights Podcast. New Heights is what? Ja. Und dann wird der Podcast geteased. Wie ist bei dir?
So, warte, ich will doch ganz kurz deine böse Theorie hinter dem Ganzen hören.
Ja. Ach so, ja. Meine böse Theorie ist folgende. Also ich glaube, es ist die große Liebe, aber Liebe wird ja aufgrund von unterschiedlichen Dingen bei manchen Menschen auch hervorgerufen, getriggert, gegossen. Das zarte Pflänzchen der Liebe wird, glaube ich, dadurch gegossen, dass Travis Kelce schon, und die Diskussion hat mit Mathis schon mehrfach geführt, einen großen Sprung nach oben macht in der gesellschaftlichen Pyramide. Dass er damals bei einem Konzert von Taylor war und ihr ein Freundschaftsband geben wollte, das hat er einfach in irgendeinem Podcast erzählt. Wahrscheinlich schon im New Heights, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Und daraufhin ist das an Taylor rangetragen worden und erst dann öffnete sich diese Tür, weil er hat es nicht geschafft, er ist nicht zu ihr hingekommen. Und ich glaube, er war sehr pushy, an sie ranzukommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht am Ende die Marke Travis Kelce so viel davon profitiert, dass wenn das alles durchgespielt ist, sie war im Podcast, er kommt nie auf das gleiche Level, sie ist Taylor Swift, aber wenn er weiter aufholt im Level, dass er bleibt da nicht safe, würde ich sagen, bei Taylor Swift. Und das ist meine schmutzige Theorie dahinter, dass das vielleicht irgendwann sich dann ausgespielt haben könnte, wenn er sehr aufgeholt hat.
Ja. Das ist ja für Football-Fans immer unvorstellbar, aber Travis Kelce ist halt nur ein Footballspieler.
Exakt.
Der ist zwar ein super Promi, aber halt hauptsächlich auch in seiner Nische und in diesem Sportumfeld. Und Taylor Swift, ist halt
Worldwide Phenomenon.
Ja.
Wie findest du meine Theorie? Ist sie nur schmutzig?
Sie ist ein bisschen schmutzig, weil ich glaube, so für Marketing und um irgendjemand zu sein, 3 volle Jahre zu investieren und die sind halt auch wirklich so ein bisschen cute. Also alles, was ich so sehe von den beiden, wenn die sich so heimlich davon sneaken und so von irgendwelchen Konzerten oder Auftritten oder spielen. Ich kauf's ihnen echt ab. Also ich glaube ja auch so ein bisschen daran, dass da immer noch echte Menschen dahinter sind, die auch
sind
natürlich Geschäftsziele haben, aber auch irgendwo einfach nur glücklich sein wollen. Und vielleicht sind sie es miteinander und dann ist doch schön.
So lange bis Travis Kelce. Okay, lassen wir das.
So, ihr Spargel-Tarzahne. Um eurem postfaktischen Naturell und euren Fake News entgegenzutreten, grüße ich aus Norwegen, vom Fjord. Natürlich habe ich euch gesagt, wo ich bin. Natürlich wisst ihr, dass ich in Norwegen im Urlaub bin. Und natürlich werde ich recht behalten, was Taylor Swift und Travis Kelce angeht. Wer jetzt schon anfängt, gemeinsam einen Podcast zu machen, der weiß, dass seine Zeit bald gekommen ist. Aber das nur am Rande. Die Landschaft hier beweist Potenzial. Bisher allerdings eher ziemlich norddeutsche Verhältnisse. So ein bisschen wie die Hamburg Sea Devils dieses Jahr gespielt haben. Bam! Und für diese Überleitung werde ich jetzt gleich noch beim Chef eine Gehaltserhöhung beantragen. Kommende Woche bin ich wieder da, am Podcast-Mikrofon mit euch beiden knispeln. Und wenn ich mich gütig erweise, dann werdet ihr sogar eine Chance haben, euch zu entschuldigen für das, was ihr diese Woche hier veröffentlicht habt. Ansonsten bekommt ihr ordentlich euer Fett weg. Bis dahin, lieben Gruß, Skandinavien.
So, lass uns über Football sprechen.
European League of Football. Wir sind eine Woche vor den Playoffs. Also, wenn ihr das hört, sind es noch ein paar Tage, dann ist der letzte Spieltag. Wir fangen an wahrscheinlich mit einem kleinen Rückblick, oder?
Yes.
Auf das, was vergangene Woche war. Lass uns am besten erstmal über unser Spiel sprechen. In München, die Madrid Bravos gegen die Munich Ravens. Eine echte Battle. Es ist wie immer bei München Heimspielen, bei denen wir beide am Start sind, auf den letzten Snap angekommen. Die Munich Ravens gewinnen mit 30-27. Ich habe euch beiden gesagt, dir und Mathis, dass ich 100 Punkte erwarte.
Wir alle.
Nicht ganz so.
Ja, wir alle. Erstmal mit, wenn du sagst, wo wir beide sind, da meinst du Mathis und ich. Ich war beim ersten München-Spiel dieses Jahr. Warst du nicht
dabei,
Jahr?
Wo wir gegen Stuttgart?
Nein, leider nicht.
Auf dem Ü-Bahn.
Leider nicht. Aber du hast völlig recht, wir haben alle ein Highscoring-Game erwartet und das war wirklich das Gegenteil. Ihr habt davor mit Andrew Weidinger gesprochen, gib du es bitte wieder, ich kenne ja nur deine Erzählung. Was hat er euch gesagt?
Ich paraphrasiere, auch um ihn zu schützen, direkt auf Deutsch. Mein Team hat nur ein Ziel, mehr Punkte erzielen als der Gegner. Und er hat die schöne Anekdote erzählt, dass die 5 Starter Non-EU-Imports oder EU EU, genau. Die 5 von 6 EU-Imports waren schon in der Offensive. Und er hatte den Plan, den 6. EU-Import in die Defensive zu stecken. Dann rief Yassir Raji an und sagte, du Justus Selig würde zu uns kommen. Und er hat gesagt, okay, I take him. Und dann war der 6. EU-Import auch in der Offensive. Also,
das müssen wir kurz erklären. Andrew Weidinger, der Headcoach von den Madrid Bravos,
ja,
hat eben, stellt den Kader zusammen. Mhm. Und normalerweise ist es so, man hat diese 4 Ami,
ja,
Import-Slots, 2 für die Offensive, 2 für die Defensive, ist genau ausgeglichen, weil genau mehr dürfen gar nicht zeitgleich auf dem Feld stehen.
Genau,
pro aber Unit, die 6 ja EU-Import-Slots, mhm, die kann man frei ja auswählen. Und ja, Andrew Weidinger ist so ein offensiv geprägter Coach, der wollte einfach maximale Firepower mhm haben für sein Team. Hilfe.
Absolut.
So, und Justus Selig, du hast schon angesprochen, dass sie den als 6. EU-Import geholt haben. Das hat sich sowas von ausgezahlt.
Ja.
Der Mann ist krass.
Absolut.
Krass.
Absolut.
Du hast ihn schon interviewt, aber genau, jetzt mal zum ersten Mal live gesehen. Was war dein Eindruck?
Mein Eindruck war, dass der eine Menge Proteine isst und eine Menge Bankdrücken macht. Der ist nicht groß. Also der ist wirklich klein. Ich würde sagen 1,75 mhm gefühlt. Also mehr ist es nicht. Aber der hat einen Brustkorb. Der hat eine Massivität in diesem Körper, obwohl der gerade 20 ist. Und man muss das einfach auch immer sagen, der ist ein Deutscher. Also der lebt nicht seit 10 Jahren in den USA und hat, da, ihr wisst ja auch, wie das ist, da ist früher die Bereitschaft, da auch mal einen 10-Jährigen ins Gym zu schicken und sagen, mhm, fangen wir schon an zu trainieren. So, da ist man nicht so dagegen gegen diese Thematik. Und dieser Typ sieht aus, als wenn der jetzt schon College-ready wäre. Der wird nächstes Jahr wahrscheinlich am College spielen. Und wenn man es live sieht, diese Madrid-Offense, war ich ein bisschen, ich sage nicht enttäuscht, aber ich war überrascht, dass für mich Cruikshank zwar der skillste Player ist, einfach weil der, den kann man nicht covern, aber Herz und Seele ist der Running Back. Also es war über 2 Quarter wirklich Justus Selig.
Ja.
Dann eine Knöchelverletzung, aber das ist krass, dass der diese Offense trägt.
Ja. Und du sagst es, danach kam Molina rein für Justus Selig, der sich leider verletzt hat. Und mhm, auch dann war immer noch der wirkliche Key-Factor, ja, in dieser Offensive, bleibt der Running Back. Also weil sie einfach so kreativ sind, wie sie den einsetzen. Die haben nur Running Backs, die auch Pässe fangen können.
Ja.
Die schicken die übers Feld.
Das wirklich, diese Escape Route, das habe ich mir schon im Vorhinein aufgeschrieben, wollte ich eigentlich jemanden nachfragen vor einer Kamera, habe ich dann irgendwie wieder vergessen. Receiver plus Running Back, der immer eine gute Escape Route läuft und das ist auch in Reed Sinnetts Kopf drin.
Ja.
Und weil die einfach athletisch sind, die sie da haben, kommen da auch nicht nur 2-3 Yards zustande, sondern in der Regel fast ein First Down.
Ja.
Das ist eine gute Mannschaft, aber auch du hast heute schon in unserer Telefonkonferenz darauf hingewiesen, enge Spiele.
Können sie nicht, die Madrid Bravos. Die hatten 5 One-Score-Games oder 5 enge Spiele. Mhm. Das gegen Frankfurt war am Ende ein Two-Score-Game im Hinspiel. Ich will noch nichts vorwegnehmen, Frankfurt spielen sie nämlich nochmal.
Ja.
Aber das war eng bis ins 4. Quarter. Von diesen 5 knappen Spielen haben sie nur eines gewonnen und das war gegen die Hamburg Sea Devils in Woche 1. Die 4. Niederlage in einem engen Spiel gab es diese Woche eben gegen die Munich Ravens. 30-27 haben die Ravens am Ende gewonnen.
Mhm.
Und es war ein bisschen symptomatisch für dieses Spiel, dass die Madrid Bravos ja zuletzt den Ball hatten. Also ihre Offense hat nochmal eine Chance bekommen, diese High-Power-Offense, die kreiert ist, um mehr Punkte zu erzielen als jedes andere Team in der kompletten ELF, hat es am Ende, klar, sie hatten nicht viel Zeit, sie hatten nicht viel Timeouts, sie haben es aber am Ende ein weiteres Mal nicht geschafft, Punkte zu erzielen. Und
das ist wahr. Ich habe es jetzt nur, ich blätter jetzt gerade durch in meinen Notizen, aber sie haben schon in der ersten Hälfte 2-mal punten müssen. Dann gab es einen Turnover vor der Endzone. In der 2. Halbzeit habe ich nicht mehr ganz so genau sogar mitgeschrieben. Aber
sogar 2 Turnover vor der Endzone. Einmal hatte Justus Selig diese ganz
Versuch.
Unlucky Interception und einmal wurden sie im 4. Versuch gestoppt.
Stimmt.
Also die Offensive hat den Ball bewegt, aber sie haben ihn gegen die Münchner einfach nicht reingebracht in die Endzone.
War das vielleicht gut von München?
Das ist der Punkt, weil diese Offensive ist die beste Offensive in der Liga. Also außer vielleicht Nordic Storm, wobei Madrid halt schon im Schnitt schwerere Gegner hatte. Ihr Strength of Victory ist nicht so gut, weil sie halt gegen gute Gegner oft verloren haben knapp.
Okay.
Aber sie haben halt trotzdem 30 Punkte erzielt.
Ja,
also diese, dass München die bei 27 Punkten gehalten hat, ist wirklich, wirklich stark.
Ja.
Also
Das würde ich auch, weil uns Andrew Weidinger schon zur Halbzeit gesagt hat und der Teig im Nachgang und nochmal von Justus Selig gehört. Das kann man, wenn man Madrid, die ein unbeschriebenes Blatt sind, deshalb reden wir ein bisschen mehr über die jetzt, ja. Das kann man für Madrid auf jeden Fall mitnehmen. Sie selber nehmen aus diesem Spiel mit, hey, eigene Fehler, haben wir jetzt gerade gehört, vor der Endzone zweimal nicht rinkommen und einen vierten ausspielen, dabei einmal ist zu schlecht, aber sie nehmen mit, dass ihre Defense standhalten konnte, weil die Defense hat sie so weit im Spiel lassen, dass die Offense die Möglichkeit hatte, dieses Spiel noch zu gewinnen. Und das war, glaube ich, der größte Zweifel, den man bei Madrid hatte. Auch weil der Headcoach halt selber sagt, ehrlich gesagt, ist mir die Defense egal, ich mache einfach mehr Punkte als der Gegner. Die Defense war okay, weil München ist ja auch eigentlich potent, zumindest in der Offensive.
Ja, das muss. Aber macht das Madrid jetzt Hoffnung vor dem letzten Spiel? Wir sprechen vielleicht auch ein bisschen mehr über sie, weil... Ja. Für die geht's noch um was.
Ja.
Die Munich Ravens mit diesem Sieg stehen bei 10-1, ziehen auf jeden Fall in die Playoffs ein. Das stand auch schon vor dem Spiel fest. Mhm. Haben jetzt noch die alles in der eigenen Hand, um eine Bye-Week zu erspielen. Sie sind aktuell das zweitbeste Team in der Liga, laut den Tiebreaker-Regeln.
Ja.
Die Vienna Vikings haben auch einen 10-1-Rekord und stehen knapp vor ihnen, einfach aufgrund des Strength of Victory, den ihr als treue Hörer dieses Podcasts natürlich in- und auswendig kennt.
Natürlich.
Aber die Munich Ravens
da reden wir gleich
sind
mal drüber.
In den Playoffs, die Madrid Bravos noch nicht. Mhm. Die haben jetzt ein Rematch mit Frankfurt, haben sie letztes Mal verloren.
Mhm. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Das war ausgeglichen über das komplette Game. Und hinten raus gab es dann einen Turnover und Frankfurt hat aus diesem Turnover noch Punkte geholt. Also war dann eben diese zwei Scores vorne.
Ach so, okay,
und das war dann der Endstand. Aber das war alles erst im vierten Quarter. Das war wirklich, wirklich ein enges Spiel. Mhm. Damals natürlich ein komplett anderes Frankfurt Galaxy-Team.
Es wird spannend.
Auch da kann man noch mal kurz sagen, wie gut ist Frankfurt. Danach erklärst du den Zuhörern, worum es da geht in dieser Partie, also was die Vorzeichen sind. Aber Frankfurt hat jetzt gegen die Prag Lions eine Overtime gebraucht.
Und sie brauchten einen Score, weil sie down 10 waren. Ich hab's mir aufgeschrieben, Moment, lass mich kurz reingucken. Sie waren down 10 mit 13-21 im vierten Quarter. Nee, das ist down 8, sorry, 13-21. Dann hat Ryan Rimmler ein Field Goal vergeben und sie mussten von der eigenen 97-Yard-Linie anfangen, mussten dann den Ball nochmal abgeben und die Defense hat ihnen erlaubt, den Ball nochmal zurückzubekommen. Also sie haben in den 13 Minuten, in dem vierten Quarter, was sie hatten, eine Menge Glück auch gehabt, dass sie A, Defense-Stance hinbekommen haben und dass sie offensiv immer wieder eine Möglichkeit hatten. Gewonnen ist gewonnen und die Playoff-Chance lebt, obwohl sie schon mal sehr weg war, aber sind wir da zuversichtlich?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe von dir eigentlich gelernt, diese Saison nicht zu viel in die einzelnen Spiele hinein zu interpretieren. Team A schlägt Team B. Ah. Das hat in den letzten Jahren immer funktioniert, weil es eine ganz klare Rangordnung gab zwischen den Teams. Das funktioniert einfach in diesem Team nicht mehr. Frankfurt hat vor der Bye-Week ungeschlagene Nordic Storm geschlagen und wir waren alle so, was kann dieses Team nicht?
Ja.
Jetzt zittern sie sich zu einem Sieg gegen Prag. Es war aber ein Sieg und das ist alles, was am Ende zählt. Einer unserer Experten, Andreas Nominomsen, hat das heute sehr schön gesagt. Frankfurt ist ein Überraschungsei. Man weiß nie, was man kriegt.
Ist das nie eine Schachtel Pralinen?
Ja, das hat sich vielleicht da ein bisschen bedient, aber es haut natürlich trotzdem hin.
Das ist wahr, man kriegt seit neuestem den Wangster.
Den Wangster.
Wangster.
Uns ist aufgefallen in der Woche, als du nicht da warst im Podcast, dass wir nicht ihn den Wangster nennen können, weil er ja Jameson Wong gesprochen wird. Ja, wir nennen ihn jetzt den Wangster.
Wangster.
Er ist immer noch mein absoluter Favorite-Spieler ever in der ELF.
Okay, ich hab mir extendete Highlights angeguckt. Ich sehe einiges Gutes. Ich sehe aber auch eine gewisse Fehleranfälligkeit. Der ist halt körperlich, der ist halt sehr klein. Mhm. Er schafft es, sich ganz gut in der Pocket zu bewegen, aber auch nicht immer. Er hat doch im ersten Spiel, hatte er so ein da hat er 80% der Yards des Teams gemacht, aber er sieht für mich nicht aus wie ein Running Quarterback, der dir nachhaltig in der Lage ist, auf den Füßen Yards zu erschaffen. Das hatte ich anders nach der ersten Woche nach reinem Statistikenlesen auf dem Schirm. Da sagst du uns jetzt gleich, also Madrid gegen Frankfurt, sag mal.
Ja, worum geht's also da? Wir sollten davor das Playoff-Picture noch einmal, ja, noch einmal einordnen.
Ja, bitte.
Wir haben vorne vier Teams, über die sprechen wir hinten raus, würde ich sagen, noch kurz, die schon sicher in den Playoffs sind, weil sie ihre Division gewonnen haben. Mhm. Jede der vier Divisions war relativ schnell entschieden. Mhm. Stuttgart war das letzte Team, das erst jetzt die Division klar gemacht hat mit dem Sieg gegen Köln. Dahinter haben wir vier Teams jetzt nur noch, die noch um zwei Playoff-Plätze kämpfen. Die Wroclaw also
Panthers. Also die Division-Sieger erstmal. Das ist Stuttgart, Nordic Storm,
Munich Ravens,
danke,
und
Vienna Vikings.
Danke.
Ja.
Dahinter kämpfen jetzt nur noch vier Teams um die verbleibenden zwei Wildcard-Spots. Das liegt daran, dass die Wroclaw Panthers aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden sind mit einer Niederlage vergangene Woche gegen Wien,
ja,
wo sie sich stark verkauft haben.
Genau.
Stark verkauft, aber trotzdem leider raus. Dann hat sich noch verabschiedet die Prag Lions mit ihrer Niederlage gegen die Frankfurt Galaxy. Da fragt ihr euch jetzt vielleicht, warum sind die raus? Die sind ja vom Rekord noch in Playoff-Territory.
Eines von zwei Teams mit 6-5,
ja,
wie Frankfurt Galaxy.
Frankfurt hat allerdings den besten Strength of Victory dieser Teams dort hinten und würde in einem Tiebreaker mehrerer Teams bei 7-5 auf jeden Fall reinkommen. Die Prag Lions würden in einem Tiebreaker-Szenario bei 7-5 immer verlieren. Und da mindestens zwei andere Teams einen 7-5-Rekord haben werden,
ja,
werden mindestens zwei Teams
also die vor allem dann den besseren Strengths of Victory haben.
Genau.
Und deshalb ist Prag raus und war eine super Story dieses Jahr.
Ja.
Aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh. Ihr werdet es mir nicht übernehmen, liebe Prag-Fans. Oder ihr werdet es, aber ich lebe damit. Weil Prag hat einen Heimsieg in der gesamten ELF-Geschichte geschafft. Sie haben ja auch dieses Spiel gegen Frankfurt nämlich zu Hause wieder verloren. Es ist eine gute Geschichte und das ist ein gutes Team, aber ich bin glücklich, dass die Playoffs nicht erreichen werden können, weil alle anderen Teams, die da noch in der Verlosung sind, Paris, Madrid, Frankfurt Galaxy, sind für mich, also Rheinfire natürlich auch, aber sind für mich attraktivere Picks für diese zwei Plätze.
Das letzte Team, von dem wir uns verabschiedet haben diese Woche, sind die Tirol Raiders, die mit ihrer Niederlage gegen Rheinfire jetzt eben auch endgültig raus sind. Die hatten schon davor nur noch eine minimale Chance, das noch zu schaffen, hätten ein Wunder gebraucht.
Ja.
Jetzt 24-34 gegen Rheinfire verloren. Ist es auch für die vorbei? Haben wir für die noch letzte Worte, einen Abgesang?
Ja, ich habe zu wenig, dadurch, dass wir die dieses Jahr, dass ich die nie live hatte, habe ich immer nur Highlights gesehen, bin ich ehrlich. Und das macht es einfach schwer, um eine Griffigkeit bei dem Team zu bekommen. Laufspiel war immer noch geil. Letztes Jahr schon an den Playoffs gescheitert. Ich glaube, jetzt das dritte Jahr in Folge an den Playoffs gescheitert. Was natürlich für so eine Franchise, die einfach ein großes Stadion hat, eine geile Marke ist. So, Trikots sind geil, da steckt einfach eine Menge Erfahrung drin. Sicherlich eine große Enttäuschung und da darf man gucken. Jetzt hatten sie wieder einen Cozy Perry am Ende als Quarterback, der zwar gut ist, aber letztes Jahr ja schon nicht erreicht hat, um in die Playoffs zu kommen.
Ja.
Wisst ihr nicht.
Ja. Cozy Perry hat das Hinspiel gegen Rheinfire mit diesem Team gewonnen. Da war auch die Defense sehr stark.
Genau.
Ich habe es zu Mattes schon gesagt, das war ja sein Playoff-Pick, einer seiner zwei.
Das freut mich sehr.
Er hat zum Glück die Zahlen davor nicht durchgerechnet, weil es war damals, als er sie gepickt hat, schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es freut mich natürlich erstmal, dass einer von Mattes seinen Picks raus ist und meine beiden noch sehr gut, gut stehen.
Sehr
ich hatte ja auch meinen optimistischen Pick mit Frankfurt Galaxy. Aber ja, ich habe es ihm damals schon gesagt, dieses Team sieht gut aus.
Ja, genau.
Sieht wirklich, wirklich solide aus. Aber diese, ähnlich wie bei Madrid, diese Spiele, wo du wirklich mal ein bisschen leicht über dich hinauswachsen musst, das können die nicht. Die haben dieses gewisse Level und sie hatten ein Spiel gegen Rheinfire, wo sie wirklich dann den Gang hochschalten konnten und wirklich einen anderen Contender schlagen konnten. Ansonsten sind sie so ein bisschen der Gatekeeper. Sie schlagen die Teams unter sich und machen nach oben die Tür zu, aber Richtung oben geht halt auch
nicht viel. Das ist eine schöne Einschätzung. Ja, das ist tatsächlich eine schöne Einschätzung.
Genau. Aber jetzt blicken wir auf die vier Teams, die noch eine Chance haben.
Yes.
Auf die letzten zwei Plätze. Und wir fangen vorne an, weil da stehen die Rheinfire auf Platz 5. Win and In. Platz 6, Paris Musketeers.
Correct.
Win and In. Also diese beiden
Bravo
Teams
7,
sind
Frankfurt Galaxy 8.
Genau, diese beiden Teams sind aktuell auf den Wildcard Plätzen und können aus eigener Kraft die Playoffs erreichen.
Ach so.
Da kann nichts mehr passieren von wegen Strength of Victory, dass die noch irgendwie komisch überholt werden.
Mhm. Also für beide, die aktuell drin sind, Paris und Rheinfire gilt, wenn sie gewinnen, sind sie safe drin.
Ja.
Verstanden.
Jetzt folgendes Problem. Die haben beide richtig gute Gegner, denn sie spielen beide gegen ein 10-1-Team. Paris macht den Anfang am Samstag gegen die Vienna Vikings.
Ja.
Und die hatten schon im Hinspiel da eine richtig, also jedes Spiel, jedes Team spielt man ja zweimal in der ELF.
Mhm.
Und im Hinspiel hatten die Paris Musketeers sich schon richtig, richtig gut verkauft.
Mhm.
Hat am Ende nicht gereicht, aber es war enger als gedacht oder eng, 33-40, also ein Score,
ja,
wenn man Paris Musketeers-Fan ist.
Das war das Spiel, das haben wir sogar übertragen. Da hat die erste Halbzeit geguckt.
Ja.
Das haben wir übertragen, da war Sina.
Ah ja, klar, wir waren nur auf dem Übergang
für
das zweite Spiel, deswegen ist es immer schwierig, ein bisschen konzentriert zuzuschauen.
Ja.
Aber das war eng und zur Halbzeit dachten wir noch, oh, mal schauen.
Mhm.
So, hat leider nicht gereicht. Jetzt, Woche 14, siehst du Hoffnung für die Paris Musketeers gegen die Vienna Vikings?
Also ich habe mir diese Woche nochmal aufgeschrieben, ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, habe ich den Stuttgart Search Coaching Staff als den Besten in der ELF bezeichnet. Deshalb möchte ich die Chance nutzen, weil damals Mattes sofort sagte, oh, die Vikings hören interessiert zu. Deshalb möchte ich die Chance nutzen, um zu sagen, die Vienna Vikings sind das beste Team in der Liga. Diverse Spieler, das beste Team in der Liga sind die Vienna Vikings. Diverse Spieler sagen uns immer, ja, diese Frankfurt Offense, alle Player sind so skilled. Meiner Meinung nach gibt es keine bessere Top 6, Top 7 in der Mannschaft als die Vienna Vikings. Die haben Florian Bierbaumer, 10 Touchdowns.
Die haben,
absolut. Die haben Yannick Meyer, den sie aus Stuttgart geholt haben.
Ja.
Kick Returner, Receiver, auch für 10 Touchdowns. Die haben Reese Horn, 15 Touchdowns. Die haben Kari Pajarinen. Der Quarterback nennt seinen Sohn nach ihm. Der heißt auch Kari. Einfach ein 1000-Yard-Running-Back, wenn er fit ist, über die gesamte Saison. Die haben, wie heißt er mit vorne?
Noah Touré.
Ja, Noah Touré, genau. Ja, Noah.
Oh, oder wolltest du Ben Holmes
sagen? Nee, den hatte ich schon vergessen. Genau, Noah Touré. in der besten Homegrown-Spieler in der Liga. Das sind einfach nur die offensiven Anspielstationen, die er hat. Dann gibt's halt da noch einen Quarterback, der auch College-Niveau spielt oder gespielt hat, Ben Holmes, der die 2. Saison in Europa lebt, immer besser reinkommt. Dann haben sie Alex Milanovic reaktiviert, der jetzt auch gegen Rockler Panthers wieder gespielt hat, eigentlich Karriere schon beendet. Die sind so stacked in der Defensive. Hat Lallo wieder einen Pick-6 gefangen. Der wird jedes Mal uns anipriesen von der Presse bei denen, dass das einer der Top-Spieler ist. Den haben sie auch wieder re-signed vor der Saison. Also die sind so gut, einfach von den einzelnen Talentleveln auf jeder Position her, dass die für mich the Team to beat sind. Und deshalb erwarte ich, dass es Paris sehr, sehr schwer haben wird. Im letzten Spiel hatte der Quarterback von Paris, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber der hatte den Ball in der Hand und sie hätten ausgleichen können. Es sah nicht so aus, als wenn er den Drive damals...
Jalen Henderson.
Danke, Henderson, genau. Als wenn er den Drive hinbekäme. Ich glaube, auch wenn für Wien nur eine Bye-Week auf dem Spiel steht, die Bye-Week ist ihnen wichtig.
Vor allem, du musst das so sehen...
Und sie werden gewinnen.
Ja, du musst das so sehen, Wien wird keinen schonen.
Exakt.
Das macht nämlich überhaupt keinen Sinn, weil wenn du... Also Wien ist aktuell auf Platz 1, können aber bei Siegen von den anderen beiden 10-1-Teams auf Platz 3 zurückfallen, wenn sie selbst verlieren.
Ja.
Dann hast du ein zusätzliches Spiel nächste Woche,
exakt,
wo du auch Vollgas geben musst und alles spielen musst, weil das ist dann ein Playoff-Spiel. Deswegen behandelt das Spiel diese Woche wie ein Playoff-Spiel und danach hast du die Woche Pause.
Mhm.
Wenn du verlierst, hast du ein zweites Leben nächste Woche, aber wenn du in einem Playoff-Spiel dann... Also du willst kein extra Playoff-Spiel. Kein Coach der Welt will eine extra Chance, dass der Traum vom Finale halt vorzeitig platzt.
Das ist sehr wahr. Und was auch in einer möglichen Verlosung stünde, wäre dann für sie, dass sie wieder gegen Paris spielen, weil sie auf 3 abrutschen und Paris könnte 6. werden.
Ja.
Heißt also, du hast zwar wieder ein Heimspiel, aber du bist zu Hause und...
Beziehungsweise nein, weil jetzt kommt der Kicker an dieser ganzen Sache.
Okay.
Now we talk.
Paris
kann nicht den. Also Sechsten Paris.
Seed. Ah, sorry.
Paris kann den Sixth Seed bekommen, genau.
Genau, wenn sie gewinnen und Rheinfire wird auch.
Nein.
Ja.
Sorry. Aber dann ist Wien ja ein 3 oder 4. Also dann verliert Wien ja.
Genau, Wien
rutscht an 2 oder 3, Entschuldigung.
Nee, Wien kommt auf 3. Also ja, ja, stimmt, es gibt ein Szenario, wo sie Zweiter werden, weil nicht die Ravens und Nordic Stormy werden, aber in meinem Kopf, alle Favoriten gewinnen am letzten Spieltag, davon gehe ich aus. Dann ist es möglich, dass Wien auf 3 rutscht, weil Nordic und München vorbei sind und dass Paris Sechster bleibt, weil Ryan Fire auch sein Spiel gewinnt. Und
gegen wen? Gegen Nordic.
Aha.
So, ja, diese Szenarien, die sind ein bisschen verwirrend diese Woche. Wir verwirren euch vielleicht auch gerade ein bisschen. Ihr könnt es vielleicht gegen Mitte, Ende der Woche auf Rande.de mal nachlesen.
Ja.
Der Kicker bei diesem Spiel, also, und ich meine nicht Ryan die Position Kicker, sondern der
Kniff
bei diesem Spiel. Nein, auch nicht das. Hm. Wenn Paris gegen die Vienna Vikings verlieren sollte, fallen sie aus den Playoffs und haben keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen. Das liegt daran, dass Paris aktuell auf Platz 6 in den Playoffs steht.
Ja.
Hinter ihnen
auf sind beide also Teams.
Ryan Fire ist egal.
Nee, die machen sind wir erstmal fertig. Hinter ihnen sind die beiden Teams.
Ja. Ryan Fire ist egal. Wenn die verlieren, bleiben die trotzdem
aufgrund
des stärkeren Strength of Victories bleiben trotzdem vor Paris.
Ja.
Aber von den Teams, die hinter ihnen stehen, nämlich den Frankfurt Galaxy und den Madrid Bravos, auf die wir als nächstes schauen werden,
die spielen gegeneinander,
wird ein Team wohl oder übel gewinnen müssen. Wenn Madrid gewinnt, sind sie 8-4 und hätten im Falle einer Pariser Niederlage einen besseren Rekord als Paris. Die haben ja einen 7-5 Rekord.
Das ist sehr leicht nachvollziehbar.
Sollte Frankfurt gewinnen, stehen sie ebenfalls 7-5. Ja. Ich habe es aber schon erwähnt, Frankfurt hat mit Abstand den besten Strength of Victory, mit Abstand zu jedem Team außer Ryan Fire von den Teams da hinten. Wäre dann aufgrund des besseren Strength of Victories bei den 7-5 Teams auf jeden Fall vor den Paris Musketeers, da es keinen direkten Vergleich zwischen diesen Teams gegeben hat.
Korrekt.
Bedeutet, egal was Ryan Fire macht, wenn Paris verliert, sind sie raus aus den Playoffs. Das wird also ein Must-Watch-Game am Samstag um 18 Uhr auf Rande.de und
auf Join, ohne Wenn und Abo. Einfach mal die Join-App runterladen. J-O-Y-N. Im App Store eures Vertrauens oder auf eurem Fernseher des Vertrauens. Oder einfach join.de eingeben oder kann man sich sogar auf der Webseite anmelden. Abo, erster Monat for free. Kompletten Playoffs, ELF durchziehen, alle Spiele gucken können. Easy Money.
Für unser Rande.de Spiel braucht ihr nicht mal ein Abo. Ein Account reicht.
Stimmt.
Könnt ihr sogar Money sparen.
Also auch ohne Wenn und Abo. Aber aus Fernsehsicht natürlich, das möchte ich auch nochmal sagen, leider für Paris auch für uns ein Must-Watch-Spiel, weil wenn Paris wirklich verliert, dann ist unser Fernsehsonntag einfach einer, wo jedes Spiel spannend ist. Sollte Paris gewinnen, ist die Partie Nordic Storm gegen Ryan Fire.
Andersrum.
Sollte Paris gewinnen, ist die Partie Frankfurt Galaxy gegen Madrid.
Andersrum, wenn Paris verliert,
geht
es bei Nordic Storm gegen Ryan Fire um nichts
mehr. Das meinte ich, Entschuldigung.
Paris muss gewinnen. Ja, das, also so hart es ist, weil wir wollen ja auch zwei deutsche Teams in den Playoffs, so hart haben wir ja die, vor allem weil da meine zwei Picks zufällig aufgehen würden.
Aber, ich würde ja den NFL-Coach da sehen, bin ich ehrlich, mit Jack Del Rio, aber ich gebe dir auch recht, ja.
Aber das letzte Spiel wäre bedeutungslos, weil wenn, oder nicht ganz bedeutungslos, wenn, die Vienna Vikings würden ja gewinnen gegen die Paris Musketeers und wären bei 11-1. Damit wäre der Nummer 1 Seed weg.
Ja.
Es könnte dann noch sein, dass München gegen die Wroclaw Panthers stolpert.
Ist ein frühes Spiel.
Auch am Samstag um 18 Uhr zeitgleich.
Ach so, Samstag, okay.
Das heißt, am Sonntag, wenn Nordic spielt, weiß John Schub schon, können wir noch auf Platz 2 oder 1 vorrücken. Wenn Paris gegen die Vikings gewinnt, haben wir halt den doppelten Effekt. Einmal geht es für die Teams hinten um alles und es geht auch plötzlich für Nordic Storm um alles, weil die mit einem Sieg einfach eine Bye-Week sich rausspielen können und dann wird John Schub und Nordic Storm Gas geben und Ryan Fire ja auch, weil sie dann gewinnen müssen. Aber wir blicken zuerst mal auf das Spiel am Sonntag um 13 Uhr. Das ist super simpel.
Ja.
Madrid gegen Frankfurt.
Ja.
Der Verlierer ist raus.
Ja.
Der Gewinner hat nur dann eine
sehr gute Chance dabei zu sein.
Hat eine sehr gute, aber nur, wenn entweder Paris am Tag davor schon verliert oder Ryan Fire verliert. Sollte Paris gewinnen am Tag davor, auch dann ist das Spiel ultra geil. Frankfurt gegen Madrid ist jetzt natürlich ein bisschen sadistisch von uns. Aber der Gewinner dieses Spiels kann sich dann erstmal gar nicht freuen, Weil Paris ja vor denen dann
warten.
Steht.
Okay.
Die müssen dann warten. Ob Ryan Fire verliert gegen Nordic. Mhm. Und Nordic würde ja, wie gesagt, auch Gas geben, weil sie den einen First der Top-2-Seeds ja. bekommen können.
Also
das wäre wirklich mein Traumszenario. Ja. Aber würde auch bedeuten, dass nicht beide meiner Tipps in Erfüllung gehen können, weil dann kann halt nur noch Frankfurt oder Ryan Fire in die Playoffs einziehen.
Mhm.
Oder sogar Madrid am Ende. Schauen wir mal.
Auf Wer hätte es denn verdient? Jetzt haben wir die Theorie mal durchgegangen. Wer hätte es denn vom Sportlichen her verdient?
Lass uns ganz kurz verdient. Machen. 4 Teams, 2 Plätze. Welche zwei Teams haben es deiner Meinung nach verdient?
Auch Frankfurt habe ich dieses Jahr nicht live begleitet. Es ist echt schwer, wenn ich gerade drüber nachdenke.
Mhm.
Also ich finde Paris einfach eine gute Franchise, die haben immer eine saftige Line, also quasi die Trenches, Offense und Defense Line ist bei dieser Mannschaft einfach immer eine große Stärke und deshalb glaube ich, dass Paris sollte da schon dabei sein. Wir haben sie in Stuttgart gesehen, wo sie offensiv so gar nicht performt haben. Die Auferstehung von Ryan Fire ist auch einfach eine Geschichte. Roat Dagdelen jetzt als Playcaller, finde ich, seitdem er das erste Mal das Headset auf hatte, eine geile Geschichte. Chad Jeffries würde ich es auch gönnen. Sven Breidenbach, wie sie alle heißen, Till Jansen.
Frankfurt Galaxy in Woche 11 noch eine 0,3%ige Chance, die Postseason zu erreichen.
Mhm.
Das wäre auch das Wunder, die fast noch krassere Wiederauferstehung als Ryan Fire.
Ja.
Und dann haben wir halt als letztes noch die Madrid Bravos.
Das MVP-Team.
Die beste Offensive der Liga. Und wir haben letzte Woche drüber gesprochen, wenn die nicht in die Playoffs kommen, dann Reed Sinnott oder Aaron Cruickshank zum MVP machen, wenn die es nicht schaffen, ihr Team mit dieser Offensive in die Playoffs zu führen.
Mhm.
Also, ich frage es ganz provokant andersrum. Auf welche zwei Teams kannst du in den Playoffs verzichten dieses Jahr?
Wie immer nehme ich diese Frage und sage, ich denke über was anderes nach.
Ja.
Und zwar, welche zwei Teams könnten denn, wenn alles so bleibt, Nordic Storm und Stuttgart Search schlagen? Welche Duell möchte ich sehen? Mhm. Ich gehe davon aus, alle Favoriten gewinnen. Heißt also, Nordic empfängt die 6 und Stuttgart empfängt die 5. Also Stuttgart Search gegen Ryan Fire.
Das wäre so geil.
Das wäre schon saftig. Auch weil die sich unter der Saison eben nicht sehen, sondern nur in den Playoffs sehen, wäre das einfach eine geile Geschichte. Paris hatten wir dieses Jahr schon mal. Sah beim letzten Mal nicht so aus, als wenn die Stuttgart gefährlich werden könnten. Madrid gegen Stuttgart, das fände ich geil, weil da zwei super mastermindige Headcoaches gegeneinander antreten. Aber so ja eben, also sind ja beide offensiv quasi in der Verantwortung, aber ich nehme das Duo oder das Trio, das Quadruple, whatever, wie viele Menschen in der Verantwortung sind bei Stuttgart, die nehme ich eher für die Defensive und für die Soundness, für die keine Fehler machen und mal die Line nochmal shiften in der Defensive, um den anderen ins Offside zu locken. Also Stuttgart gegen Madrid fände ich geil. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und Nordic gegen Frankfurt Galaxy fände ich auch sehr geil, weil Nordic das erste Mal in die Playoffs kommen wird und vor allen Dingen irgendwie der Favorit ist, aber also ich habe mir diese Woche auch die Extended Highlights angeguckt und sie laufen sehr viel mehr als in den Wochen zuvor. Ich glaube, sie sind ein bisschen nicht über sich selbst im Klaren. Ein bisschen fehlt das sich selbst Bewusstsein und da wäre einfach ein mega Upset möglich. Also Frankfurt Galaxy, die Upset Kings des Jahres gegen Nordic Storm.
Deine Wünsche können natürlich nicht alle in Erfüllung gehen. Gerade nicht, dass zum Beispiel Frankfurt und Madrid jeweils ein Postseason-Spiel haben. Aber
jetzt denkst du darum, was ich mir wünsche.
So. Also, Ryan Fire gegen Stuttgart Search wäre natürlich ein richtig geiles Rematch. Allerdings wird das ein bisschen tricky. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Dafür müssten, glaube ich, beide Teams die nächste Runde. Das kann dann erst im Championship-Game passieren. Oder echt? Stuttgart kriegt eine Bye. Das Problem ist, wenn Ryan Fire den 5. Seed erreichen will, müssen sie gewinnen.
Ja.
Dazu verliert Nordic Storm. Und Nordic Storm ist das einzige Team da vorne, was einen schlechteren Strength of Victory hat als die Stuttgarter, dann würden die zumindest auf Platz 3 vorziehen. Ja. Ich meine, Stuttgart spielt gegen Fairwa, da gehen wir einfach mal davon aus.
Aber wobei, nee, gegen Fairwa kriegen sie sogar ein bisschen mehr Strength of Victory jetzt dazu.
Der wird schwächer.
Ah, ja, okay.
Warte, ich simuliere kurz.
Simulier das mal,
sprich du mal so lange.
Ja, simulier du mal und dann nutze ich die Chance an der Stelle, weil wir letztes Jahr, vor der letzten Woche der Playoffs ja das Szenario hatten, Madrid oder Raiders Tirol rein, und zwar aufgrund der Punktedifferenz. Am Ende haben die Raiders Tirol wegen der Punktedifferenz die Playoffs nicht erreicht. Gleichet war beim Kampf um den zweiten und dritten Seed das Thema. Stuttgart Surge und Ryan Fire. Aufgrund der besseren Punktedifferenz ist Stuttgart Surge Zweiter geworden. Und da waren alle in der Liga nicht drüber glücklich. Stuttgart Surge hat relativ früh in der Saison angefangen, Spiele sehr hoch zu gewinnen. Also einfach immer weiter zu spielen, auch als 77, sie haben mal 77 Punkte in Italien gemacht. Einfach ohne Rücksicht auf den Gegner weiter drüber laufen. Und alle haben so ein bisschen gesagt, ja, die haben leichte Schedule, Vorteil. Und dann haben irgendwann gegen Ende der Saison alle gemerkt, warte mal, die Punktedifferenz ist ja entscheidend. Die haben schon so einen großen Vorsprung, das schaffen wir ja nicht mehr, außer wir erzielen jedes Spiel 60 Punkte. Worauf ich hinaus möchte, ist, die Leute waren nicht glücklich mit der Situation, wie sie war. Und deshalb hat die Liga was angepasst. Der Commissioner Patrick Esume hat sich hingesetzt, hat sich was überlegt und kam mit dieser Strength of Victory Nummer um die Ecke. Also du kreierst einen Wert, der dir eine Zahl gibt, und die Zahl richtet sich daraus deine Siege. Gegen wen haben sie stattgefunden? Und gegen wen sie stattgefunden haben, wird bewertet anhand dessen, ist dieses Team erfolgreich gewesen oder nicht? Hat dieses Team keinen Sieg wie Mercenaries und die Centurions, dann ist dieser Sieg wertlos für die Strengths of Victory. Hat dieser Sieg den Wert, Frankfurt Galaxy ist das Paradebeispiel, die schlagen ein Team, was viel besser im Ranking ist, dadurch haben die den besten Strengths of Victory in der Liga. Und das ist eine geile Metrik. Die geht vollkommen auf, weil es fühlt sich viel gerechter an, als wegen der Punktedifferenz, wenn du schwache Gegner schlägst und da viele Punkte kassieren kannst. Letztes Jahr sind Spiele ausgefallen, ist dieses Jahr auch passiert, kriegst du nur einen 35-0-Score, vermeintlich gegen ein Team, wo du 60 machen könntest. Das hat sich hart ungerecht angefühlt. Strength of Victory fühlt sich sehr gerecht an, und es ist deshalb geil, weil wir einfach wirklich was Nachvollziehbares haben, worüber man diskutieren kann, denken kann, macht das Sinn. Der Typ gegen mir gegenüber hat einfach eine Excel-Tabelle geschrieben, wo er mögliche Ergebnisse eintippen kann, um zu sehen, wie sich die Strengths of Victory ergibt daraus. Das ist einfach geil. Das aktiviert mich als Zuschauer, als Fan und als Journalist, an dieser Liga teilzuhaben, sich damit zu befassen. Ja. Und das ist eine geile Nummer. Deshalb Shoutout und Chapeau an den Coach.
Ich möchte noch kurz nachliefern, Stuttgart würde im Strength of Victory leicht vor
Nordic
Storm bleiben. Auch wenn der Sieg es natürlich runterzieht, weil Fair war, wie gesagt, ein recht nutzloser Sieg ist. Aber ich möchte noch hinzufügen, warum dieses System einfach gut ist. Du willst in den Playoffs Teams, die andere schlagen können. Wir hatten letztes Jahr diese Madrid Bravos auch in den Playoffs. Da waren sie nicht das Team, was sie dieses Jahr sind, zugegebenermaßen. Und es war irgendwie auch klar, das ist eine schöne Geschichte, aber die haben außer dieser Ausrutscher, nenne ich es mal, gegen Rheinfire, kein Team da vorne geschlagen. Also
Verstanden. Die
hatten nicht diese Statement-Siege.
Ja.
Und deswegen finde ich diesen Strength of Victory so gut, weil rate mal, welche zwei Teams einen guten Strength of Victory da hinten haben. Das sind die Frankfurt Galaxy und die Rheinfire. Rheinfire hat Paris geschlagen, hat Wien geschlagen als bisher einziges Team in diesem Jahr und hat mit einem Punkt gegen Nordic Storm verloren und einfach gezeigt, dass sie diese anderen Playoff-Kaliber-Teams schlagen können.
Ja.
Frankfurt Galaxy hat als einziges Team gegen Nordic Storm gewonnen, auch ein bis dato ungeschlagenes Team, hat gegen Paris Musketeers einmal gewonnen, hat gegen die Madrid Bravos einmal gewonnen. Also die haben das schon gezeigt, dass sie gegen diese anderen Playoff-Caliber-Type-Teams gewinnen können. Und ich finde es eine gute Einführung, weil am Ende ein Team dasteht, was in diesem Playoff-Matchup, die müssen ja durch zwei Playoff-Runden dann, um ins Championship-Game zu kommen. Und die haben zumindest eine Chance, weil sie es schon gezeigt haben, dass sie gegen diesen Type of Gegner gewinnen können. Und dass das nicht eine ganz andere Liga ist, wie eben zum Beispiel Köln in Jahr 1 in den Playoffs, Madrid letztes Jahr. Da waren Teams, die einfach chancenlos waren. Und ich glaube, das vermeiden wir dieses Jahr durch den Strength of Victory.
Das auch wenn es eine
brutale letzte Woche wird.
Absolut, aber der Strength of Victory, das sage ich nochmal für das Protokoll, schaut euch das mal an. Das ist nämlich echt geiler, ist eine geile Zahlennummer. Der kickt dann ein, wenn es kein Head-to-Head gibt, wenn der Rekord gleich ist, also der kommt doch nicht zu früh zum Tragen, sondern genau am richtigen Punkt, wo man sagt, ja okay, wie entscheiden wir denn jetzt, Münzwurf oder nicht? Der zeigt mir auch, sag mal.
Ja, soweit, also nach direkter Vergleich und Münzwurf, da sind noch ein paar Sachen.
Aber der Münzwurf steht drin. Ich weiß, dass der Münzwurf irgendwann
drinsteht. Da hat ich eigentlich noch gewartet. Der letzte Decider.
Ja. Das war alles erreicht haben, alle Sachen abgearbeitet haben, gleich das Strength of Victory und dann gibt's die große Samstagabendshow. Muss ja dann Patrick machen, muss der Commissioner
sein. Oder eine von ihm bestimmte Person.
Oh, so steht es in den Regularien.
Ja. Die haben das ja von der NFL übernommen. Ich glaube, da steht es nämlich auch so.
Da steht es so drin, geil, okay, das wäre geil. Große Samstagabendshow, der Coach wirft eine Münze, finde ich geil. Das ist ein guter Wert und leider muss man sagen, weil du gerade meintest, Madrid letztes Jahr nicht so, die haben den mit Abstand schlechtesten Strength of Victory von den Teams, die da oben in der Verlosung sind. Also die haben halt nur 1,4. Also 0,14. Ja. Entschuldigung. Das ist sehr wenig, kann ich euch sagen. 0,14. Die anderen bewegen sich zwischen 0,3 und 0,4 bis 0,5. Also darf man gespannt sein, ob sie dieses Mal besser machen. Aber es fühlt sich, wie ist es so schön, die Gefühligkeit. Es fühlt sich richtig an, dass dieser Wert entscheidet und besser als Punktedifferenz.
Es fühlt sich auch richtig an, dass ihr dieses komplette Wochenende Football schauen könnt auf ProSieben Max und Join und RAN.de.
Ohne Wenn und Abo.
Am Samstag geht's los. Wie gesagt, holt euch noch das Join-Probe-Abo. Mhm. Wenn ihr zeitgleich zu dem wichtigen Spiel von Paris und Wien auch schauen wollt, was München gegen die Wroclaw Panthers macht, die sind nämlich beide um 18 Uhr. Mit Join Plus könnt ihr auch die Munich Ravens verfolgen. Und dann am Sonntag, wie gesagt, zuerst Madrid gegen Frankfurt. Entweder weiß der Gewinner schon, dass er drinne ist, oder er muss zittern, wenn Nordic Storm dann auf Ryan Fire trifft. Ihr wollt das nicht verpassen. Die Playoffs haben für mich letzte Woche schon angefangen. Das ist einfach geil.
Hast du, weißt du, ob Justus Selig fit sein wird?
Wir haben nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Genau. Das haben wir natürlich nicht gefragt, ne? Drei Journalisten.
Doch, ich habe gefragt. Er meinte, sie müssen der Röntgen. Also es war nicht nur, wir hatten den Verdacht, dass es die Wade ist und einfach nur ein Krampf, aber er meinte, es ist der Knöchel. Ich schreibe ihm in diesem Moment, falls es das noch gibt, wird hier ein Handyvideo eingefügt, wo jetzt die Auskunft kommt. Justus, wie geht's dir? Ja, also, sind wir gespannt. Madrid braucht ihn. In diesem Sinne, von mir aus, wartet. Christian, du hast die letzten Worte.
Ja, 8 Playoff-Teams und 2 werden wir nicht sehen. Deswegen schaltet diese Woche ein, wenn wir sie zum letzten Mal sehen. Und willst du noch was zu Taylor Swift sagen? Irgendwelche netten Worte?
Ja, also, ist einfach gute Musik, würde ich sagen. Wenn ihr draußen nicht da wahrscheinlich sehr anders seht.